Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Henning Hubert herzlich willkommen. Noch immer keine Pflicht, das eigene Haus gegen Elementarschäden versichern. Unser Thema und ein trauriger Anlass. 2 Jahre ist die katastrophale Jahrhundertflut vom 15. Juli 2021 im Westen Deutschlands her. 184 Menschen verloren ihr Leben, die meisten im Ahrtal. Starkregen, Sturzfluten, Hochwasser und Überschwemmungen haben zu verwüsteten Städten und Dörfern geführt, vielerorts zerstört oder beschädigt nicht nur die grundlegende Infrastruktur, Straßen, Eisenbahnlinien, Brücken, Strom- und Wasserversorgung, sondern auch Wohngebäude. Beim Wiederaufbau gab und gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, je nachdem, ob für das Haus eine Elementarschadenversicherung gegen Starkregen abgeschlossen war oder nicht. Noch immer ist dieser Baustein keine Pflichtversicherung und anders als bei einer Hausfinanzierung die Wohngebäudeversicherung ist sie auch längst nicht so üblich. Wir sprechen über Starkregen, Überschwemmung, Wasserrückstau, Orkan, Lawine, Erdrutsch und fragen, wie wahrscheinlich sind solche Fälle? Welche Lagen sind gefährdet und welche weniger? Werden Elementarschadenversicherungen für Häuser auf Risikogrundstücken, etwa am Flussufer, überhaupt angeboten? Und wenn ja, zu welchem Preis? Das eigene Haus gegen Elementarschäden, gegen erweiterte Naturgefahren versichern. Gerne auch mit Ihren Fragen und Erfahrungen und Anregungen. Ich stelle die Expertinnen dieser Sendung vor. Es macht mit, zugeschaltet aus Berlin, Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen von meiner Seite.
Frau Käfer-Rohrbach, nochmal zur Dimension der Schäden durch Tief Bernd. 2 Jahre nach der Flutkatastrophe melden Sie, der GDV, die Versicherungsunternehmen haben vom Gesamtschaden in Höhe von 8,4 Milliarden Euro betroffenen Hausbesitzern 6,7 Milliarden Euro überwiesen. Das sind also 4/5 der Schadenssumme in 166.000 Versicherungsfällen. Und da geht es nur um die Sachversicherungen?
Ja, da geht es nur um die Sachversicherung. Natürlich hat die Flutkatastrophe Bernd auch enorme Schäden bei den Kfz-Versicherungen verursacht. Diese Schäden sind aber schon komplett abgewickelt. Das waren ungefähr 0,35 Milliarden. Und die sind aber bereits abgewickelt. Und wir haben jetzt sozusagen schon 6,7 Milliarden ausgezahlt. Die Auszahlungen gehen halt bei der Versicherung immer so schnell wie der Wiederaufbau. Also sprich, viele kleinere Schäden sind schon komplett geschlossen. Und die Schäden, die wir jetzt noch in der Abwicklung haben, sind die großen Schäden, wo die Häuser teilweise ganz zerstört wurden. Und das geht dann eben einher mit dem Wiederaufbau und auch mit den fehlenden Handwerkern und die Geschichten. Und dementsprechend brauchen Sie da sozusagen einfach Schritt für Schritt. Wir bauen ja mit den Versicherten auch die Häuser wieder neu auf.
Und da ist das Stichwort Wiederherstellung nach gleicher Art und Güte?
Ja, in der Tat. Wir bauen praktisch mit den Versicherten die Häuser neu auf, wenn sie komplett zerstört sind.
Bei mir im Kölner Studio sitzt die Versicherungsfachwirtin Beate Hennecker. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Danke, dass Sie hier sind als direkte Flutbetroffene aus Euskirchen und in die Sendung gekommen sind. Sie sind elementarschadenversichert gewesen, als die Flut kam und Ihr Haus traf, und zwar vom Zulauf des Flüsschens Erf, dem Bächlein namens Feibach. In der Nacht auf den 15. Juli, Frau Hennecker, 21, da waren Sie zum Glück im Urlaub. Was für ein Haus bewohnen Sie und wo war denn das Wasser überall drin?
Es ist ein Einfamilienhaus, direkt an der Feibach. Und ja, wir waren an der Ostsee und sind dann durch Nachbarn informiert worden, dass der Bach doch sehr stark steigt, der Regen aber aufgehört hätte und wir nicht kommen müssen. Um 10 Uhr kam der Anruf, dass unser Haus gar nicht mehr zu erreichen sei. Dann sind wir die Nacht durchgefahren und waren morgens um 8 Uhr da. Und ja, das Wasser war bis 1,20 im Erdgeschoss und der Keller war zum Teil auch Wohnkeller, der war komplett zerstört mit Sauna etc. Und dann halt im Erdgeschoss musste auch entsprechend entkernt werden und da war eine ganze Menge Arbeit zu leisten, ja.
Sind Sie noch als Kundin bei der Versicherung, die den Schaden reguliert hat?
Nein, sind wir nicht mehr, weil die Versicherung uns zum Jahrestag letztes Jahr, genau auf den Jahrestag, gekündigt hat, der Flut gekündigt hat. und uns angeboten hat, die weitere Versicherungsfähigkeit zu prüfen, nachdem wir den Antrag, die Formulare ausgefüllt haben, war es dann so, dass der Beitrag von 65 Euro auf 287 Euro für den gleichen Versicherungsschutz hätte steigen sollen. Und das 4,43-fache empfanden wir als doch ziemlich unverschämt.
Und dann haben Sie sich auf eine Suche begeben und eine neue Versicherung ja schließlich auch gefunden.
Ja.
An dem Moment begrüße ich gerne, zugeschaltet vom SWR Mannheim, die in Ludwigshafen tätige Versicherungsberaterin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Anna Vollmann. Guten Morgen nach Mannheim.
Guten Morgen.
Frau Vollmann, Sie empfehlen grundsätzlich die Elementarschadenversicherung sogar als Pflichtversicherung?
Grundsätzlich würden wir im Bereich Wohngebäude auf jeden Fall jedem Versicherten empfehlen, einen Elementarschutz, wenn er denn nicht schon vorhanden ist, hinzuzubuchen. Ganz immens wichtig, denn wir haben bei den Verbraucherzentralen in der Beratung ganz häufig das Problem, dass in den Köpfen der Menschen drin ist, bei uns regnet es nicht so häufig, es wird schon nichts passieren. Starkregenereignisse passieren nur den anderen. Und wir appellieren ja wirklich an jeden, das zu überdenken, denn Starkregenereignisse insbesondere können überall auftreten, egal wie das Haus gelegen ist. Und da ist dieser wichtige Elementarschutz auf jeden Fall essentiell.
Ich mache mal eine Anmoderation. Feuer, Sturmschäden und Hagelschäden, dafür kommt eine Wohngebäudeversicherung ja in aller Regel auf. Für die meisten Immobilienbesitzer ist sie ein absolutes Muss. Ein ergänzender Baustein der Wohngebäudeversicherung ist eben die Elementarschadenversicherung, um die es in dieser Sendung gehen soll. Die wird deutlich seltener in Anspruch genommen. Nur rund die Hälfte aller Gebäude in Deutschland ist da abgedeckt. Welchen Sinn eine solche Versicherung hat, ganz generell, und ob man sie wirklich braucht, der Beitrag von Gregor Lischka, gelesen von Christoph Wittelsbürger, mit dem Überblick und Erkundigung vorab bei Ihnen, Anna Vollmann von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Überschwemmungen, Erdrutsche, Starkregen. Alles Ereignisse, die eher selten auftreten. Wenn sie aber auftreten, können sie einem Gebäude immensen Schaden zufügen. Auch Erdbeben, Hochwasser oder sogar Vulkanausbrüche fallen unter die erweiterten Naturgefahren für Wohngebäude. Vor den finanziellen Folgen solcher Ereignisse schützt eine Elementarschadenversicherung. Aber brauchen vielleicht nur diejenigen eine solche Versicherung, die in der Nähe von einem Fluss oder in einem Berggebiet leben? Anna Vollmann von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat darauf eine klare Antwort.
Nee, auf gar keinen Fall. Jeder Hausbesitzer, jede Hausbesitzerin sollte eine Elementarschadenversicherung in ihrer oder seiner Wohngebäudeversicherung haben.
Denn in Zukunft werden extreme Wetterereignisse immer wahrscheinlicher.
Gerade auch im Zuge des Klimawandels, Stichwort Klimaanpassung, nehmen ja zum Beispiel Dürreperioden immer mehr zu, lange Trockenheit. Und wenn dann ein plötzliches Starkregenereignis in einer Ortschaft niederkommt, dann kann es also durchaus sein, dass der Boden das gar nicht aufnehmen kann und plötzlich Straßen zu reißenden Strömen werden oder es zum Beispiel einen Rückstau aus der Kanalisation gibt.
Ist das eigene Haus von so einer Naturkatastrophe betroffen, bedeutet das für die Besitzerinnen und Besitzer oft den finanziellen Ruin.
Und da würde dann eben diese Elementarschadenversicherung greifen.
Die hat natürlich auch ihren Preis, je nachdem, wie groß und wertvoll die zu versichernde Immobilie ist und ob sie zum Beispiel in einem Hochwasserrisikogebiet liegt oder nicht, variieren die Kosten.
Sie können letztendlich 200 Euro im Jahr für eine Wohngebäudeversicherung mit Elementarschutz bezahlen. Sie können aber auch 2000 Euro bezahlen.
Das gilt zumindest noch im Moment. Aufgrund steigender Klimarisiken müssen sich Verbraucher in Zukunft eventuell auch auf steigende Versicherungskosten einstellen. Die Versicherungswirtschaft rechnet bei einer Versicherungspflicht mit einer Verdoppelung der Kosten innerhalb der nächsten 10 Jahre. Wer sich vor zu hohen Beiträgen schützen will, der kann mit seiner Versicherung auch eine Selbstbeteiligung vereinbaren. Sollte dann ein Schadensfall eintreten, müssen Immobilienbesitzer aber einen Teil der Kosten selber tragen. Wichtig ist auch, wer heute ein Haus baut oder saniert, der oder die sollte Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel gegen Hochwasser, direkt mitdenken. Drucksichere Fenster und Rückstausicherungen können Schäden verhindern oder zumindest begrenzen. Einige Versicherer verlangen mittlerweile auch bereits für den Abschluss einer Elementarschadenversicherung, dass zum Beispiel eine funktionierende Rückstausicherung vorhanden ist.
Der Beitrag von Gregor Lischka. Die Frage nach Berlin, Frau Käfer-Rohrbach, da wurden ja jetzt klimapolitische Dinge auch angesprochen, aber Anlass unserer Sendung ist ja der 2. Jahrestag der Flutkatastrophe an der Ahr und Umgebung. Hat diese Flut bundesweit gesehen zu deutlich mehr Abschlüssen geführt?
Es ist nach so Flutkatastrophen ist es leider so, dass natürlich direkt danach die Betroffenheit groß ist und die Nachfrage steigt nach einer Elementarschadenabdeckung. Wir haben das deutlich gesehen, dass sozusagen dann im 4. Quartal 2021 und dann auch noch im 1. Quartal 2022 die Nachfrage deutlich gestiegen ist. Vielleicht zwei beispielhafte Zahlen. In Rheinland-Pfalz lag die Versichertenquote für Elementarschäden vor der Flut 2020 bei 37% und sie ist dann auf 46% bei 2022 gestiegen. In Nordrhein-Westfalen waren wir bei 47% 2020 und 2022 dann bei 56. Aber leider lässt dann das Interesse, je länger die Flut zurück und das Ereignis zurückliegt, leider nach und dementsprechend wir bieten regelmäßig den Elementarschaden-Baustein bei Neuverträgen mit an, aber das Interesse lässt nach.
Liegt es also da nur an der Nachfrageseite oder müssen wir auch mal die Angebotsseite beleuchten? Wie selbstverständlich ist das, so eine bezahlbare Elementarschadenversicherung angeboten zu bekommen?
Wir haben eindeutig ein Nachfrageproblem. Die Angebotsseite, das bestätigt uns auch gerade die Stiftung Warentest aus dem April, die eine Untersuchung nochmal gemacht hat, wie das Versicherungsangebot im Bereich der Elementarschadenversicherung ist. Über 100 Versicherer bieten es an und sie finden auch in jeder Zone bezahlbare Angebote.
Ich stelle nochmal unsere Hörertelefonnummer vor, die 00800 4464 4464, für unseren Marktplatz, das eigene Haus gegen Elementarschäden, gegen erweiterte Naturgefahren versichern. Und die E-Mail-Adresse lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Vollmann und auch Frau Hennecke haben mal angesprochen, die Frage des Selbstbehalts, der Selbstbeteiligung. Was ist denn da so üblich jetzt erstmal aus Ihrer verbraucherzentralen Sicht, Frau Vollmann?
Das kommt natürlich darauf an, ob man jetzt die Gesamtpolice beleuchtet oder vielleicht auch nur einzelne Bausteine. Man kann 500 Euro vereinbaren oder auch 1000 Euro oder sogar mehr. Das ist natürlich im Belieben des Versicherten, was er da gerne abschließen möchte.
Wie haben Sie das erfahren als Betroffene, Frau Hennecker, was so den Selbstbehalt angeht, wenn man natürlich auch, ne, die Zeiten Inflation und so, Geld im Portemonnaie ist knapp, kann ich da gut was sparen?
Ja, das Problem ist tatsächlich, dass der Vergleich sehr schwierig geworden ist. Also wenn wir angefragt haben bei den Versicherungsgesellschaften, war das so, dass man halt mal ohne Selbstbeteiligung, mal mit 500, mal mit 1000. Wir mussten dann immer konkret sagen, was wir wünschen, damit wir dann halt auch die gleichen Sachen vergleichen konnten. Und das fand ich sehr, sehr schwierig. Also wir hatten wahnsinnig viel Dateien auf dem Handy und mussten uns dann ein bisschen durcharbeiten. Es gibt ja auch Versicherungsgesellschaften, die mittlerweile Selbstbeteiligung von 100.000 auch anbieten, habe ich gehört. Wir hatten vorher keine Selbstbeteiligung und haben jetzt eine, ich glaube, in der Elementar mit 1000 Euro. Das haben wir dann verglichen und sind jetzt bei einem Beitrag von knapp 200 Euro im Monat statt vorher 65.
Im Monat?
Im Monat.
Weil Sie an einem Fluss oder einem Bachlauf liegen.
Lagen.
Lagen, ja. Warum Lagen? Da wurde ja schon vom Land NRW, also ne, Sie wohnen mit Euskirchen in NRW, da wurde was umgeleitet. Also der Fluss fließt gar nicht mehr so nah in Ihrem Haus vorbei wie zur Zeit in der Flut.
Nein, gar nicht. Es waren tatsächlich so knappe 15 Meter. Also wir haben schon recht idyllisch gewohnt. Und es gab schon, ich glaube, seit 30 Jahren gibt es da Pläne, den Bachlauf zu verlegen. Jetzt in unserem Bereich gab es nie Probleme, aber Richtung Eifel, also das ist dann der Bereich Eulenheim, Wiskirchen, gab es immer wieder Überschwemmungen. Und dann sollte der Bach verlegt werden, ungefähr 150 Meter halt weg. Und Es gab immer wieder Auflagen. Das Problem ist, dass ganz viele dann da beteiligt sind, ob das die Gemeinde ist, ob das, also Kanal macht Gemeinde, Gewässer macht das, der macht der Landschaftsverband. Und dann gab es so viele Auflagen. Ich war da auch sehr in Kontakt mit dem Dr. Gattke vom Landschaftsverband, der mir das immer wieder erklärt hat. Und letztendlich war es so, dass als dann das Schadensereignis, da kamen ja ganz viele Sachen zusammen, im Juli 2021 war, war das so, dass im August auf einmal dann die Arbeiten tatsächlich begonnen haben. Und seit November 2021 haben wir keinen Bach mehr vor dem Haus. Es gibt einen Damm dazwischen. Der Bach ist 150 Meter weiter. Und ich habe auch dann mit diesem Argument, mit Unterlagen, die mir vom Landschaftsverband zur Verfügung gestellt worden sind, wo das dann auch drinsteht, dass wir halt nicht mehr in der Gefahrenzone sind, habe ich auch vorgelegt. Und ich habe dann gedacht, dass dadurch der Beitrag vielleicht günstiger wird. Aber es dauert halt wirklich lange, bis dann die untere Wasserbehörde, der zuständige Bezirksregierung, die dann den Versicherungsgesellschaften das melden. Und diese Zürszonen, obwohl die jedes Jahr neu festgesetzt werden, danach sind wir immer noch neben dem Bach, der nicht mehr da ist.
Das dürfte dauern und das ist jetzt das Stichwort, Frau Käfer-Rohrbach vom GDV. Also die private Versicherungswirtschaft, die hat ein Risikokartensystem, CIRS Geo. Da kommt ja jetzt erstmal nicht jeder ran, aber Sie haben den Überblick über Elementarschadengefahren für 22,2 Millionen Adressen in Deutschland. Und Sie haben ja auch noch eine Starkregen-Gefährdungsklassenkarte, SGK, mit drei verschiedenen Kategorien. Und bei CIRS gibt es, glaube ich, sind es vier, ne?
Ja, in der Tat.
Und das halten Sie jetzt auch ganz aktuell und das ist auch der Schlüssel letztlich irgendwie zur Höhe der Beitragsberechnung?
Ja, in der Tat. Unsere Versicherer orientieren sich an dem sogenannten CIRS-System. Das ist das Zonierungssystem für Überschwemmungen, Rückstau und Starkregen, das wir immer weiter detailliert haben. Also wir haben sozusagen, wie Sie haben es richtig gesagt, wir haben 22,2 Millionen Adresskoordinaten. Das ist entspricht allen Adressen in Deutschland, die eben in die CIRS-Zonen 1 bis 4 bei Überschwemmungen eingeteilt sind. Und eben, wir haben es dann noch ergänzt durch die Starkregenkarten 1 bis 3. Und wir werden zusätzlich jetzt auch noch, wir entwickeln das stetig weiter, auch das ganze Thema Topografie noch mit aufnehmen. Also weil das natürlich im Ahrtal beispielsweise haben Sie natürlich durch die besondere Topografie und die Fließgeschwindigkeiten, die entstehen durch eben so eine Tallage, dass wir das auch noch besser berücksichtigen können. Denn je detaillierter wir die Kartografierung machen in diesem System, desto besser können wir auch die einzelnen Risiken sehen. Zum Beispiel, weil wir hören dann oft immer, weil wir fordern ja auch Bauverbote in bestimmten Gebieten. Das heißt immer, ja, wir können doch das Ahrtal nicht völlig entvölkern, wo ich sage, nein, wenn man wirklich granular da drauf guckt und ganz detailliert die Karten macht, dann muss man nur schauen, wo sind zum Beispiel die Fließgeschwindigkeiten besonders hoch. Wir haben, glaube ich, alle vor Augen die Häuser im Ahrtal, die vorne weggerissen wurden durch eben die hohen Fließgeschwindigkeiten, durch Verklausungen von Brücken und so weiter entstanden sind. Und dahinter blieb das Haus stehen. Und genau in solchen Zonen sollte man dann eben nicht mehr bauen, wo diese Fließgeschwindigkeiten hoch sind. Aber vielleicht eben 3 Meter weiter funktioniert das. Mit Blick auf Frau Hennecker, in der Tat Euskirchen war sehr, sehr stark betroffen. Da, glaube ich, war jedes vierte Haus betroffen. Und wenn Sie da jetzt keinen Bach mehr haben, das ist in der Tat, Sie haben es richtig beschrieben, dass eben die Behörden melden und wir speisen dann immer die aktuellen Daten, die uns dann die Behörden melden, in das CIRS-System. Und das kann leider etwas dauern. Das ist im Übrigen auch ein Problem beim ganzen Thema Prävention, weil Prävention ist der Schlüssel, also klimafolgenangepasstes Bauen und Prävention gegen Klimafolgen, das ist der Schlüssel, auch um Prämien bezahlbar zu halten. Und auch da haben wir leider eine Vermischung zwischen den Kompetenzen Bund, Länder und Kommunen. Und genau da ist natürlich auch, dauert es auch sehr lang, deswegen ist es, hängen wir da auch so an in der Schleife, dass es da auch leider nicht schnell genug geht.
Kurz vor den Nachrichten noch eine kurze Anmerkung, Frau Hennecker.
Ja, eigentlich war es eher eine Frage, wie lange das denn so im Schnitt dauert, bis eine Maßnahme, die ja schon längst umgesetzt worden ist, dann auch den Niederschlag in den Empfehlungen findet.
Also wir aktualisieren einmal jährlich das CIRS-System und dementsprechend, wann sozusagen die Daten uns von den Gemeinden, Kommunen gemeldet werden, weil das ist ja die Basis dann fließt es ein. Also es kann sein, dass es vielleicht 2023 jetzt bei der nächsten Aktualisierung schon mit berücksichtigt wird.
Bei der Starkregengefahr, um das sich nochmal klar zu machen, kann ich ja bei Ihnen, kann man das dann wunderbar sehen beim GDV, 22,5% der deutschen Häuser liegen fernab von einem Bach auf einer Kuppe oder an einem oberen Hang. Ja. Also ich sag mal ungefähr das so, relativ. Fast 2/3 in der Ebene oder unten an einem Hang und fast 12% im Tal oder in der Nähe eines Baches. Und das ist so der Abstand links und rechts 100 Meter, dass man sich das mal klar machen kann. Und das sind dann diese drei Starkregengefährdungsklassen. Und je nachdem ist der Beitrag bei Ihnen auch höher oder niedriger. Richtig verstanden?
Genau, in der Tat. Je tiefer ein Gebäude liegt, und je länger das Wasser deswegen drin stehen kann, desto höher kann auch der Schaden sein. Und dementsprechend haben Sie in der Tat in der Starkregenzone 3, also in der gefährdetsten, sind ungefähr 12% der Adressen und ein Großteil in der Gefährdungszone 2, das ist so ein Mittelwert, sind 66% der Gebäude.
Weiter geht es mit dem Marktplatz. Noch immer keine Pflicht, das eigene Haus gegen Elementarschäden versichern. Weiter mit Henning Hubert am Mikrofon und diesen Expertinnen. Anna Vollmann, Versicherungsberaterin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Und unfreiwillig zur Expertin geworden ist Beate Henniger, Flutbetroffene aus Euskirchen. Lassen Sie uns an dieser Stelle doch ruhig mal ansprechen, nochmal den Versicherungsumfang dieses Bausteins Elementarschaden. Überschwemmung, Rückstau, auch durch Witterungsniederschlag, Erdsenkung, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch. Frau Vollmann, an alles gedacht?
Mir fehlte jetzt der Begriff Starkregen ein wenig bei Ihnen in der Liste.
Da fehlt halt genau das war der erste Teil, genau, zusätzlich zur Überschwemmung. Welche Arten von Wasser sind damit denn jetzt alles so gemeint?
Da würde ich direkt auch anknüpfen an unsere Beratungspraxis. Wir haben da häufig Probleme erfahren von Betroffenen, wo es dann nachher darum ging, war es denn jetzt Überschwemmung oder Starkregen? Und dann wurde es eben durch Verklausulierung im Vertrag dann nachher ausgeschlossen, dass dann doch kein Schadenereignis vorgelegen hat. Und das war dann für die Betroffenen, die elementar versichert waren, dann natürlich sehr bitter. Anders herum gesagt wäre jetzt zum Beispiel ansteigendes Grundwasser, was von unten gegen den Kellerboden drückt und eindringt, nicht versicherbar. Andersherum, das Wasser, was von außen eindringt, wäre dann versicherbar.
Weil das dann ein Fehler bei der Baukunst ist oder warum ist das nicht möglich? Also der Schaden ist ja eigentlich erstmal gleich.
Ja, es kommt natürlich auf die Ursache an, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und das ist dann häufig dann der Streitpunkt, wenn es um die Schadensabwicklung geht, nach unserer Erfahrung der Verbraucherzentralen.
Ich kann unseren ersten Hörer begrüßen. Herr Gröning aus der Nähe von Kassel hat die 00800 4464 4464 gewählt und ich habe ein Stichwort zu Ihnen hier stehen auf dem Screen. Gerade Hagelschaden vor 2 Wochen. Hallo Herr Gröning.
Ja. Grüß Gott, ich höre Ihre Sendung mit Interesse. Grüße auch Frau Vollmann aus Rheinland-Pfalz. Dort stamme ich nämlich her. Mhm. Vielleicht noch ein kurzes Vorwort. Ich bin 1955 Zeuge eines Hochwassers am Rhein geworden. Da stand das Wasser einen halben Meter unter dem Damm und drohte an der Stelle, wo auf der anderen Seite schon mal ein Durchbruch war, wieder zu zerbrechen. Und als Kind habe ich das sehr intensiv erlebt. Hunderte von Feuerwehrleuten, THW, konnten das gerade noch so retten. Sonst wäre Mainz bis Ludwigshafen, ganz Rheinhessen bis zu den Weinbergen unter Wasser gestanden. Nur so als Vorwort.
Und das hat auch dazu geführt, dass Sie nach Versicherungen aktiv gesucht haben?
Das war zumindest ein Hintergrund. Wir wohnen in Vellmar bei Kassel, 1976 eingezogen. Das Haus ist 1973 gebaut worden. Wir hatten am Anfang 2 Rückstau durch die Kanalisation, Überschwemmungen im Keller, bis wir dann damals schon eine Rückstauklappe eingebaut haben. Das war ja eben Thema. Die Versicherung bezahlen also, glaube ich, nicht, wenn dort keine Rückstauklappe und ein Baufehler entstanden ist.
Da frage ich mal Frau Käfer-Rohrbach. Und wenn man das angibt, keine Rückstauklappe vorhanden, angekreuzt, der Vertrag kommt doch trotzdem zustande, oder?
Das obliegt natürlich dem einzelnen Versicherer, aber natürlich schauen Sie bei den Versicherern, die gucken genau auf solche Rückstauklappen, weil das natürlich Schäden minimiert. Und wenn Sie einen Versicherer finden, der Sie trotzdem versichert, dann dürfte die Prämie höher sein, als wenn Sie eine Rückstauklappe drin haben. Aber in der Tat, das obliegt dem einzelnen Versicherer.
Und kurz, Herr Gröning, zu Ihrem Hagelschaden ist ja eigentlich Wohngebäudeversicherung, ne?
Nahereignis. Am 22. Juni war hier speziell Kassel betroffen und einige Dörfer nördlich und südlich. In einer schmalen Schneise von einem halbstündigen Gewitterregen mit dicken Hagelkörnern. Und das war also auch angekündigt. Ich selbst war gar nicht zu Hause, nur meine Frau. Und ich habe aufgrund der Warn-App diese Information bekommen, konnte aber, die kam viel zu spät, nicht mehr mein Auto erreichen, das irgendwo in der Nähe stand, und musste mich eine halbe Stunde lang unter einem Vordach stellen. Und ich kam nach Hause und dann war der Hagel, hat volle Wirkung gezeigt. Einige Rollläden sind Schweizer Käse jetzt, und die ganzen Fliegengitter, die draußen gegen die Mücken angebracht waren, sind zerfetzt. Ich habe und zwar Starkregen.
Und da vermuten Sie, Herr Gröning, dass Sie das ja reguliert kriegen. Frau Vollmann, da wird aber ja jetzt nicht die Elementarschadenversicherung greifen, oder?
Das wäre die normale Wohngebäudeversicherung, die das standardmäßig abdeckt, den Hagelschaden, genau.
Mhm. Herr Gröning, danke erstmal für Ihre Anregung aus der Nähe von Kassel. Wir wünschen alles Gute bei der Regulierung. Das scheint ja doch ein Fall zu sein, der lösbar ist, wenn Sie Geduld haben bei der Abwicklung. Ich darf aus Leipzig begrüßen Herrn Jahn. Guten Tag in unsere Runde.
Hallo, guten Tag in die Runde.
Was ist denn Ihre Frage, Herr Jahn?
Die Grundlage für eine Gebäudeversicherung und überhaupt alle Versicherungen ist ja die Versicherungssumme. Und ich, jetzt in meinem speziellen Fall, ich habe eine Immobilie übernommen, die teils in einem bemitleidenswerten Zustand ist, aber doch trotzdem noch funktionabel. Aber die spannende Frage ist, wie ermittle ich jetzt die Versicherungssumme? Ich müsste also jetzt ein Gutachten machen lassen, um den Wert des Gebäudes festzustellen, damit ich eine angemessene Versicherungssumme habe. Und im Verlauf, also wenn ich das dann 5 oder 10 oder 15 Jahre habe, ändert sich ja alles. Ich nehme zum Beispiel Sanierungsmaßnahmen vor an dem Gebäude. Die Kosten für Handwerker ändern sich. Der Immobilienwert aufgrund des Immobilienmarktes ändert sich. Muss ich dann jetzt alle 5 Jahre in Immobiliengutachten machen lassen, damit ich mit der korrekten Versicherungssumme unterwegs bin?
Wunderbar,
um nicht
die Frage.
In die Gefahr zu raten, dass ich nicht unter- oder überversichert bin. Ich will natürlich auch nicht zu viel bezahlen.
Ja, Herr Jahn, danke für Ihre Frage. Gebe ich gerne an Frau Käfer-Rohrbach vom GDV, ob Herr Jahn einen Taschenrechner braucht oder dass die Versicherer machen.
Also Sie müssen, Herr Jahn, in der Tat vorneweg jetzt mal schauen, wie die Versicherungssumme in der jetzt liegt. Also der Wert Ihres Gebäudes, ob da ein Gutachten hilft, da würde ich sagen, sprechen Sie mit Ihrem Versicherer und dann finden Sie da eine Lösung. Die Wohngebäudeversicherung ist in der Tat eine gleitende Neuwertversicherung. Also sprich, wir passen regelmäßig die Prämiensätze an, dass eine Unterversicherung vermieden wird. Dementsprechend, wenn Ihre Immobilien im Wert steigt und die Handwerkerkosten sind eben genau das eingepreist, dass dieses Problem nicht besteht. Wenn Sie jetzt allerdings umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Ihrem Haus vornehmen, beispielsweise packen Sie dann eine neue Heizung rein, was jetzt auch in aller Munde ist, oder Sie dämmen, dann teilen Sie das im Idealfall Ihren Versicherer gleich mit, weil natürlich steigt der Wert einer Immobilie durch die Technik, die Sie reinbauen, mit neuem Heizungssystem beispielsweise, wirklich nach oben, und dass Sie da eben nicht in eine Unterversicherungsfalle treten, würde ich da einfach bei jeder größeren Investition, die auch Ihr Haus technisch beispielsweise nach vorne bringt, Photovoltaikanlagen aufs Dach, sprechen Sie da mit Ihrem Versicherer, dass Sie da auch den optimalen Versicherungsschutz haben.
Vielen Dank. Frau Vollmann von der Verbraucherzentrale, vielleicht für Herrn Jahn noch mit der Zahlweise. Vielleicht ist ja jetzt auch nicht Geld das Problem. Vielleicht müssen wir es genereller formulieren und der Unterversicherung. Man kann ja in diese Falle, wie Frau Käfer-Rohrbach das gesagt hat, ja auch bewusst reintappen, weil man vielleicht einfach nicht mehr Geld hat. Jetzt vielleicht für die steigenden Policen, die ja allerorts gekommen sind. Bis zu 30% Beitragserhöhung wegen Inflation etc. pp. Gestiegene Handwerkerkosten. Frau Vollmann, was raten Sie da? Bei der Zahlweise und bei der Unterversicherung?
Ja, da würde ich auf jeden Fall überlegen, ob die jährliche Zahlungsweise möglich ist, denn dadurch kann man einiges an Beiträgen sparen. Im Vergleich dazu, wenn Sie jetzt monatlich zahlen oder vierteljährlich zahlen, zahlen Sie letztendlich wie bei einer Ratenzahlung quasi und drauf. Und wenn Sie es irgendwie stemmen können, legen Sie das Geld zur Seite für die Jahreszahlung und vereinbaren Sie mit dem Versicherer möglichst eine Jahreszahlung.
Beim Selbstbehalt, Frau Käfer-Rohrbach, angesprochen von Frau Hennecker, von bis zu 100.000 Euro bei einem Einfamilienhaus, ist ja eigentlich auch so eine Art Unterversicherung, oder?
Nee, also das Thema Selbstbehalt ist insgesamt ein gutes Mittel, gerade eben bei hohen Risiken, die die monatlichen oder die jährlichen Prämien kalkulierbar zu halten. Diese Basisabsicherung, also zu einzelnen Versicherungsangeboten, kann ich mich aus kartellrechtlichen Gründen nicht äußern, da bitte ich rum. Aber eine Basisabsicherung ist zum Beispiel erstmals im Jahr 2019 vom Sachverständigenrat für Verbraucherfragen als sogenannte Katastrophenversicherung mal politisch ins Spiel gebracht worden. Und die Frage von eben, dass sie praktisch nur eine Versicherung haben, die bei eben Existenzgefährdungen zahlt, die ist politisch in der Tat immer noch in der Diskussion. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man, glaube ich, sich damit auseinandersetzt und genau bewusst die Entscheidung trifft, was man versichert hat und wirklich da lieber nochmal nachfragen beim Versicherer, um genau klar zu haben, was man versichert hat und auch wann, in welchem Fall die Versicherung zahlt. Auch bei Selbstbehalten, wie das funktioniert.
Bei dieser Frage, ob das eine Pflichtversicherung wird, da gibt es ja nun ein Eckpunktepapier der Bundesregierung bereits. Es wird wahrscheinlich nicht so ganz darauf hinauslaufen, habe ich so das Gefühl. Mehrere Bundesländer haben das ja angestoßen, aber es wird auch nicht sanktioniert werden, wenn man sie nicht hat, die Elementarschadenversicherung. Es gibt die Europäische Verbraucherzentrale, die darauf hinweist, machen wir es doch wie Frankreich, da wo man für unter 30 Euro im Jahr eine Pflichtversicherung hat. Und das ist vielleicht aber auch nicht so generell vergleichbar mit Deutschland, vermute ich. Und genau, vielleicht erstmal dahin und dann kann ich von Herrn Jahn gleich zum nächsten Hörer, Herrn Grupp, gehen, der über seine frühere Pflichtversicherung einer württembergischen Brandversicherung reden wird, Frau Käfer-Rohrbach. Aber erstmal dieser Vorschlag des EVZ, es ist so viel wie Frankreich zu machen. Alle für 30 Euro oder unter 30 Euro im Jahr, so wie in Frankreich.
Ja, also das ist die Diskussion um eine Pflichtversicherung geht ja weiter an. Wir sind grundsätzlich dafür, dass wirklich, wir wollen gerne mehr versichern. Punkt. Wir können aber die europäischen Länder lassen es sich nicht vergleichen. Das französische System ist relativ, hat schon eine gewisse Historie und das mit den 30 Euro mit der Abgabe, das stimmt halt leider auch nicht so. Also sie zahlen sozusagen verpflichtend eine Abgabe in einen sogenannten Katastrophenfonds und Paris entscheidet immer, ob es eine Katastrophe naturell ist oder nicht. Sprich, nur wenn zentral entschieden wird, ob es wirklich eine große Naturkatastrophe ist, zahlt dieser Fonds. Wenn beispielsweise in den Pyrenäen 3-4 Häuser absaufen, dann zahlt dieser Fonds nicht. Da müssen Sie sich zusätzlich privat versichern. Also das hört sich immer sehr einfach an. Aber sie müssen praktisch eigentlich sich noch extra versichern, wenn sie bei kleineren Schäden, wo sie eben nicht diese Jahrhundertflut oder was haben, wo dann wirklich eine große Katastrophe ist, das funktioniert anders. Deswegen plädiere dafür, dass man eben nicht ein System aus einem Nachbarland, das schon eine historische Bedeutung hat, eine Historie hat, einfach auf Deutschland übertragen kann. Ich glaube, wir brauchen ein eigenes System.
Dann gucken wir ins Land. Willkommen, Michael Grupp, in unserer Runde. Sie haben eine Anregung und hatten oder haben eine Brandversicherung und Sie sagen, das war doch mal Pflicht.
Genau. Also wie man vielleicht auch hört, ich komme aus Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg, da gab es die württembergische Gebäudebrandversicherung. Das war eine Pflichtversicherung. Man konnte im Prinzip aus der Versicherung dadurch rauskommen, dass man Dienste an der Gemeinschaft leistet, zum Beispiel Dienste in der Feuerwehr leistet. Aber das ist ein anderes Thema. Und das war letztendlich eine Abgabe. Also das heißt keine Steuer, eine Abgabe. Das heißt, diese Mittel, die wurden nachher zweckgebunden auch eingesetzt. Ich denke mal, das ist auch ein großer Unterschied zu heute. Wir haben hier Versicherungsorganisationen im Hintergrund, die natürlich gewinnorientiert sein müssen. Die Abgaben wurden dafür eingesetzt, um präventive und vorbeugende Maßnahmen durchzuführen, zum Beispiel auch um Feuerwehrmaterialien etc. anzuschaffen. Und es wäre jetzt für mich zum Beispiel interessant, mal zu wissen von der Dame vom Verbraucherschutz, wie sie denn sowas betrachtet.
Ja, das kann man schlecht vergleichen. Das war ja auch damals eine Monopolversicherung. Und ich denke, das kann man jetzt mit der heutigen Versicherungswirtschaft einfach nicht vergleichen. Das würde ja gar nicht zu dem System passen, was wir heute haben, wo eben ein liberalisierter Versicherungsmarkt ja da ist und eben auch zahlreiche Versicherer Wohngebäudeversicherung anbieten. Da müsste man natürlich schauen, wie man sowas in der Praxis umsetzen kann.
Und ganz grundsätzlich, ja. Frau Käfer-Rohrbach, in Deutschland besteht keine Pflicht zur Versicherung von Eigentum, was einem selbst gehört.
Nein, das ist so. Es besteht nur eine Kfz-Haftpflichtversicherung, wo Sie sozusagen Drittschäden versichern und absichern. Aber vielleicht zum baden-württembergischen System nochmal ein Hinweis. Also die Baden-Württemberger Versicherung, das ist natürlich klar. Es war in der Tat, wie Frau Vollmann richtig sagte, eine Monopolversicherung. Sie war aber sozusagen staatlich gedeckelt. Also da stand das Land Baden-Württemberg dahinter. Diese Versicherung wurde sozusagen mit Blick auf die europäische Vereinheitlichung wurde sie aufgelöst und das würde auch mit Blick auf den Klimawandel und ohne präventiven Maßnahmen würde auch dieses System mittlerweile an die Grenzen kommen. Es war einfach, da war schlicht und ergreifend, es war eine staatliche Versicherung und da stand das Land dahinter, das war kein Versicherungsmarkt.
Herr Grob, um die Chance zu nutzen, wie sind Sie versichert in Richtung Elementarschäden?
Ich bin versichert. Ich war selber Feuerwehrmann, habe genug erlebt, was da alles passieren kann. Also ich bin versichert, ich kann es nur jedem empfehlen.
Danke, Herr Grupp. Jetzt waren wir im Südwesten des Landes. Ich möchte mal die Küste, den Küstenbereich nochmal ansprechen. Sturmflut ist nicht drin in unserem Bereich Elementarschäden? Frau Käfer-Rohrbach?
Stimmt. Sturmflut ist einfach ein Riesen, das ist ein systemisches Risiko, das Sie faktisch nicht wirklich versichern können.
Herr Hermann Werner, ach, aus Wangerooge, ruft an. Moin.
Moin. Erstmal danke, dass ich dazukomme nochmal. Ja, wir waren ganz erschrocken, dass wir eine Elementarversicherung haben und da wird plötzlich die Sturm rausgenommen, über Nacht. Und jetzt liegen wir bei einem Preis von 1578 Euro pro Jahr.
Und da ist das dann drin oder auch nicht drin?
Auch nicht drin. Wurde extra noch darauf hingewiesen. Mhm. Hochwasser ist nicht enthalten. Was nützt mir dann die Elementarversicherung?
Da würden wir sagen, gegen eine Lawine.
Ja, die kommen nicht bei uns. Kommt nur die Sturmflut. Mhm.
Ist das, ich würde mal sagen, der GdV würde sich doch, Frau Käfer-Rohrbach, weit aus dem Fenster lehnen und sagen, grundsätzlich ist in Deutschland jede Gefahr versicherbar.
So ist es richtig, ja.
Wie sieht es da jetzt aus beim GdV mit so einem Fall von der Nordseeinsel?
Wie gesagt, Sturmflut ist ist einfach ein spezielles Thema. Wir sagen, bei Hochwasser, bei normalen Hochwasser können Sie 99,89% wirklich versichern. Und der Rest ist sozusagen, wo Sie auch mit sehr hohen Prämien vielleicht müssen. Aber Sturmflut ist einfach ein substanzielles Thema. Da liegt es eben auch voran daran, wie die Deiche ausgestattet sind. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, ich gebe es zu.
Und das würde dann auch, Hamburg haben wir ja noch im Hinterkopf, eine große, wenn es eine Millionenstadt betrifft, auch da nicht greifen, weit weg von der Meereslinie?
Soweit ich weiß, ja, dass Hamburg da auch raus ist.
Aha. Herr Werner, was haben Sie dann gemacht? Haben Sie trotzdem eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen?
Ich habe ja die Elementarversicherung, weil ich sie schon lange habe, bei einem großes Unternehmen. Und jetzt immer die Frage von meiner Frau, was machen wir weiter, ne? Wenn die Nordsee nicht drin ist. Aber das ist ja nicht die Sturmflut alleine. Das Wasser drückt ja auf die Insel. Und wir haben ja Wasser dann plötzlich auch im Haus oder am Haus. Es ist ja nicht so, dass das Wasser von oben über den Deich kommt. Das ist ja nicht die Sache. Das Wasser drückt durch den Boden und dann haben wir Wasser.
Und trotzdem?
Das ist auch nicht versichert. Und da waren wir so ein bisschen erschüttert. Ja.
Und vermutlich, ich meine, wenn wir schon von den Zürskarten geredet haben, danke Herr Werner für Ihren Anruf, Frau Käfer-Rohrbach, wird doch wahrscheinlich so eine Sturmflut also zeitlich sehr großzügig abgesteckt werden von Ihrer Seite, oder? Das ist dann nicht nur die eine Nacht, wo es stattfindet, sondern das geht dann auch noch weiter, ein paar Tage, wenn später das Wasser kommt, oder?
Das ist so, in der Tat, je länger das Wasser steht, desto höher sind auch die Schäden, weil sich das natürlich dann überall rein das, wo es überall reinfließt. Noch eine Frage zu dem Herrn.
Herr Werner, danke.
Haben Sie denn nur mit einer Versicherung bislang Kontakt gehabt oder haben Sie sich einfach auch mal ein paar verschiedene Angebote eingeholt?
Ja, doch, Sie haben recht, ich habe mit anderen Versicherungen, aber die nehmen die Insel gar nicht mehr rein.
Ah, okay, alles klar, gut.
Das war ganz klar von vornherein. Ja. Ich habe jetzt danach, die Preise so hochgegangen sind, bin ich quer mal übers Land gegangen und da haben die gleich die Insel ausgeschlossen. Dafür versichern wir nicht, das versichern wir nicht, ihr Haus.
Danke, Herr Werner aus Wangerooge, Frau Hennecker aus Euskirchen. Das Wasser kommt, das Wasser geht, sagt man in Flutgebieten, aber bei Ihnen ist das Wasser immer noch im Haus?
Nein, das Wasser ist nicht mehr im Haus. Das Haus selber ist jetzt zu 85-90% wiederhergestellt. Wir haben bei den Außenanlagen noch große Probleme, aber das Wasser ist schon raus. Was ich die ganze Zeit während der Diskussion überlege, ist, das Grundwasser ist ja grundsätzlich ausgeschlossen. Also wenn das Grundwasser steigt, dann ist es grundsätzlich ausgeschlossen. Wenn aber jetzt wie letztes Jahr natürlich viele Komponenten zusammenkommen, viele Faktoren, dass man eben das fließende Gewässer hat, das über die Ufer geht, den Starkregen hat, der nicht mehr aufgenommen werden kann, geht ja das Grundwasser auch automatisch hoch. Das Grundwasser, was ich eben nicht weiß, das wäre jetzt auch eine Frage, ist das Grundwasser jetzt eigentlich aufgrund der Klimakatastrophe und der Dürre eher gesunken? Oder ist es aufgrund der Ereignisse immer wieder Starkregen des Öfteren eigentlich eher gestiegen? Und gibt es dann Überlegungen, das Grundwasser doch vielleicht aufzunehmen?
Was denkt da der GDV?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, Frau Hennecker. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, wie sich eben die Dürren auf den Grundwasserspiegel auswirken. Da muss man in der Tat mal gucken. Wir haben durch diese Starkregen und durch die Dürre haben sie ja vor allem bei den Starkregenereignissen Oberflächenwasser, was drückt, weil das eben auf den trockenen Boden trifft und der es nicht aufnehmen kann. Dementsprechend würde ich sagen, ist da eigentlich, dürfte es eher kein Grundwasserproblem sein. Müsste man mal wirklich mitnehmen. Also ich habe jetzt keinen Stand, wie der Grundwasserspiegel vielleicht in den unterschiedlichen Regionen sich gerade verhält, aber gegebenenfalls ist das nochmal so eine Überlegung.
Für die Zukunft, Herr Herrover aus Peine hat eine ganz konkrete Frage, vielleicht an Sie, Frau Vollmann. Es geht da um die Kostenanpassung, ob man da ein Sonderkündigungsrecht hat. Ne? Hallo, Herr Herrover.
Guten Tag in die Runde, ja. Die Frage haben Sie korrekt wiedergegeben. Also ich habe eine Gebäudeversicherung für das Wohngebäude, in dem ich wohne und hatte jetzt im letzten November eine Kostensteigerung für diese Versicherung vom Versicherer. Die war deutlich, 30-35% im Plus. Halt wegen der genannten Gründe, alles wird teurer, Material wird teurer, Löhne werden teurer. Und da habe ich versucht rauszukommen aus diesem Vertrag. Und das ist mir erst jetzt zum Ende diesen Jahres gelungen, durch die dann normale Kündigungsfrist. Ich wäre aber gern schon zu Beginn des Jahres rausgekommen.
Ja, also da haben Sie, wie Frau Käfer-Rohrbach ja schon sagte, Sie haben eine in der Regel gleitende Neuwertversicherung. Das heißt, die Beiträge werden entsprechend angepasst, je nachdem, inwieweit auch die Kosten für die Schadensregulierung steigen. Und da gibt es im Moment bei vielen Versicherern eben Beitragserhöhungen. Und das steht dann in der Regel auch im Vertrag drin, in Form einer Preisanpassungsklausel. Da werden Sie in der Regel keine Möglichkeit haben, vorher aus dem Vertrag herauszukommen.
Gut, vielen Dank.
Das ist im Übrigen auch ein wichtiges Instrument, um eine Unterversicherung eben zu vermeiden. Die gleitende Neuwertversicherung.
Und wir orientieren uns da irgendwie an so einem Jahr vor dem Ersten Weltkrieg noch?
Nein. Wir orientieren uns da am Statistischen Bundesamt und da an den Bau- und Lohnkostenindex. Und der ist leider in der Tat und momentan viel höher als in der regulären Inflation. Und da orientieren sich die Prämienerhöhungen dran.
Ah ja, deshalb der so hohe Schritt. Und was spielt das Jahr 1914 noch für eine Rolle? Also bei der Bewertung des Grundstückes, ich glaube, es war Herr Jahn, des Gebäudes, ne? Mhm.
Oh Gott, ja, da erwischen Sie mich jetzt gerade.
Irgendein Goldmarktstandard ist da, genau. Funkt da auch noch immer mit rein. Ja. Müssen wir jetzt auch nicht machen. Also wir haben alle irgendwie so Summen. Pi mal Daumen haben wir ja auch gesagt, Frau Vollmann, ne, zwischen 200 und 2000 Euro. Aber es kann auch noch drüber liegen, habe ich jetzt gelernt, wenn es die Zürs Schadensklasse 4 ist, ja.
Deutschlandfunk. Marktplatz.
Weiter geht es hier rund um Ihre Fragen zur Elementarschadenversicherung. Dazugekommen ist meine Kollegin Britta Mersch mit den E-Mails und das beantworten die Expertinnen Anna Vollmann, Versicherungsberaterin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV. Und mit ihrem Blick auf so einen Schadensfall dabei ist weiterhin Beate Henniger, Versicherungsfachwirtin und direkte Flutbetroffene aus Euskirchen. Britta Mersch.
Ruth Thiesen fragt, wir bewohnen ein denkmalgeschütztes Haus und haben noch keine Elementarversicherung. Gibt es da etwas Besonderes zu beachten?
Denkmalschutz und unser Thema.
Dann würde ich mich mal melden. Ich würde sagen, Sie gehen am besten, Frau Thiesen soll am besten auf Ihren Versicherer, bei dem sie wahrscheinlich jetzt schon eine Wohngebäudeversicherung hat, zugehen und sich ein Angebot abfragen lassen. Dementsprechend wird der Versicherer sich dann melden und insgesamt muss man sich das Haus anschauen, was da ist. Aber deswegen, also Sie kriegen da, denke ich, meines Erachtens auf jeden Fall Angebote und es kommt auf die Lage an und nicht unbedingt auf den Denkmalschutz.
Okay. Eine Hörerin fragt auch, sie wird demnächst eine Eigentumswohnung in einem Gebäude erwerben. Für das besteht eine Wohngebäudeversicherung. Aber wenn in dieser Wohngebäudeversicherung keine Elementarschäden drin sind, wäre es dann für sie sinnvoll, dass sie für ihre Wohnung extra eine Elementarschadenversicherung abschließt?
Grundsätzlich sollte man in so einer bei der Eigentümerversammlung vielleicht anregen, sich das Thema Elementarschadenversicherung mal anzuschauen. Wir sagen, grundsätzlich empfehlen wir jedem eine Elementarschadenabdeckung. Bei der einzelnen Wohnung musste man wirklich in der Tat anschauen, was sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob die Wohnung im ersten, zweiten, dritten Stock ist. Da würde ich einfach auch mit dem Versicherer Kontakt aufnehmen und dementsprechend da vielleicht für Sie die beste Lösung erwägen. Aber natürlich macht eigentlich auch bei Mehrfamilienhäusern natürlich für das gesamte Haus ein Elementarschadenbaustein eher Sinn.
An dieser Stelle begrüßen darf ich Herrn Walter aus dem Freistaat Bayern. Sie ringen noch mit der Elementarschadenversicherung?
Ja, was ringen? Ich habe also eine Sturm- und Leitungswasserversicherung. Und das macht mich immer ein bisschen unsicher. Und ich habe also mehrmals bei meinem Versicherer angerufen, bei dem ich alle anderen Versicherungen auch habe, ob ich eine Elementarversicherung zusätzlich zu dieser Sturm- und Leitungswasserversicherung brauche. Und da hat man mir dann immer gesagt, das ist, ein Sturm ist abhängig ab einer bestimmten Windstärke. Also ich brauche keine. Aber nachdem ich jetzt also in der Woche mal so eine Dokumentation gesehen habe, wie es im Ahrtal den Menschen geht, mit ihren Versicherungen bin ich mir da ziemlich unsicher und will mir also einfach noch einmal zusätzliche Informationen holen. Mhm. Erstens, eine Frage, sollte ich mir das schriftlich geben lassen oder ist es tatsächlich so, dass ich zu einer Strom- und Leitungswasserversicherung keine Elementarversicherung benötige? Das wäre meine Frage.
Wer mag sie beantworten, in Mannheim oder Berlin?
Ich würde da kurz einhaken. Also ich denke, Sie werden wahrscheinlich standardmäßig eine Wohngebäudeversicherung haben, die Sturm, Hagel, Leitungswasserschäden, Blitz und so weiter absichert.
Nein, darf ich unterbrechen gleich. Das ist extra. Das ist zu meiner Gebäudeversicherung, Wohngebäudeversicherung extra. Eine eigene Versicherung. Diese Sturm- und Leitungswasserversicherung.
Ach, dann haben Sie vielleicht noch so eine ganz alte Feuerversicherung.
Feuerversicherung, weiter ist das nicht mit verbunden. Es geht hier nur um den Begriff Sturm- und Leitungswasserversicherung.
Ja. Dann bräuchten Sie aber ja auf jeden Fall zusätzlich den Elementarschutz im Hinblick auf Starkregen, Überschwemmung, Rückstau und so weiter. Und da sollten Sie am besten idealerweise bei Ihrem Versicherer schriftlich nochmal anfragen, explizit nach diesem Schutz und vielleicht auch einfach mal 3-4 andere Versicherer anschreiben, zwecks Angebotsunterbreitung und dann schauen. Es gibt auch regelmäßig Testergebnisse von der Stiftung Warentest, gerade auch jetzt wieder neu erschienen zum Thema Wohngebäudeversicherung. Da könnten Sie sich auch einen Marktüberblick verschaffen und einfach mal schauen, welche Anbieter auch in Frage kommen könnten.
Frau Henniger, bei Sturm Tief Bern sind Sie ja nun zur Expertin geworden. Ab wann ist ein Sturm ein Sturm?
Soweit ich weiß, ab Windstärke 8 ist ein Sturm ein Sturm. Und ist dann auch erst, dann sind auch die Sachen erst versichert.
Danke, Herr Walter, für Ihren Anruf. Britta Mersch.
Silke Ex fragt, gibt es auch Auswirkungen auf Mieter, wenn der Vermieter keine Elementarschadenversicherung hat? Wenn ja, sollte sich der Mieter dann zum Schutz selbst versichern?
Ja, die Mieter, ich hoffe, es hören noch ein paar zu. Bislang haben wir ja nur über die Eigentümer gesprochen, Frau Vollmer.
Ja, also der Mieter hat natürlich auf die Wohngebäudeversicherung des Vermieters keinen Einfluss. Das heißt, wenn der Vermieter keinen Elementarschutz abschließen möchte, hat der Mieter da keinen Anspruch oder keinen Einfluss drauf. Der Mieter kann lediglich im Rahmen der Hausratversicherung überlegen, ob er denn einen Elementarschutz braucht. Das macht zum Beispiel bei Wohnungen im Erdgeschoss insbesondere Sinn. Damit könnte man über die Hausratversicherung überlegen, dass man den gesamten Hausrat, also alles, was an beweglichen Gegenständen in der Wohnung befindlich ist, versichert gegen Elementarschäden. Elektrogeräte, die Einbauküche, Möbel, Unterhaltungselektronik und so weiter.
Beate Hennecker, Praxistipp.
Ja, und zwar ist es so, dass es ja nicht nur bei der Wohngebäude die Elementarversicherung gibt, also den Anschluss, der Anschluss da möglich ist, sondern eben auch bei der Hausrat. Also tatsächlich haben Freunde von uns das Wohngebäude dagegen versichert gehabt, ist mit Sicherheit immer der größere Schaden. Aber die haben auch wirklich eine sehr, sehr gute, hochwertige Einrichtung gehabt und die Hausrat hatte die Elementar nicht beinhaltet. Das heißt, dass das dann problematisch werden kann. Also die Elementar, da ist es vielleicht ganz wichtig, dass man schaut, dass man beide Sparten abdeckt, Hausrat und Wohngebäude mit der Elementar.
Und da, Frau Käfer-Rohrbach, geht es dann um einen Zeitwert oder um den Neuwert?
Da geht es in der Regel um einen Zeitwert. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Sie brauchen für die Wohngebäude, das sind alles, was fest mit dem Haus verbunden ist, können Sie die Wohngebäudeversicherung abschließen und die Hausratversicherung ist für die beweglichen Teile. Da ist im Übrigen auch ein Fahrrad oder so mit bei. Also dementsprechend ist das ein ganz wichtiger Hinweis und auch da zu gucken, dass Elementar mit eingeschlossen ist.
Sind Sie sicher, dass das da der Zeitwert oder? Ist?
Ich wäre jetzt auch beim Neuwert.
Ja, der Neuwert. Entschuldigung, da hatte ich mich versprochen. Tut mir leid. Ich wollte Neuwert sagen, deswegen alles gut. Tut mir leid, war mein Fehler.
Live ist
mein
live.
Mein Versprecher.
Live wunderbar. Ist live. Und live geht's weiter mit der nächsten E-Mail-Frage.
Es kann auch sein, dass bei diesem Thema man so ein bisschen in eine Zwickmühle kommt. Das schildert ein Hörer. Er hat nämlich eine Wohnung und hat dafür eine Hausratversicherung mit Elementarversicherung abgeschlossen und hat auch entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass zum Beispiel kein Wasser eindringt. Aber wenn jetzt die Wohnungseigentümergemeinschaft keine Elementarschadenversicherung in der Wohngebäudeversicherung hat, könnte es dann sein, dass die Hausratversicherung sagt, warum gewisse Sachen jetzt nicht vorgenommen worden sind, also dass man da in so eine Zwickmühle kommt, wenn man selbst Vorkehrungen trifft, aber die Wohnungseigentümergemeinschaft anders entscheidet?
Da, also würde ich vielleicht kurz was zu sagen wollen, dass da wären mir jetzt keine Fälle bekannt, wo Versicherer da irgendwie Einschränkungen gemacht hätten bei der Hausratversicherung, dass da irgendwie gesagt wurde, weil jetzt am Gebäude gewisse Vorkehrungen nicht vorgenommen wurden, dass dann der Hausrat nicht ausreichend geschützt wäre. Also da wären mir jetzt keine Fälle bekannt bisher.
Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal nochmal eine grundsätzliche Frage stellen, weil wir merken, wie viel Detailwissen ja doch vorhanden ist und so Spezialwissen, also doch eine Sensibilität ja vorhanden ist. Was ist denn eigentlich Ihre Erklärung in der Versicherungsbranche, warum nur die Hälfte der Adressen in Deutschland so eine Versicherung hat?
Ich glaube, der Hintergrund ist, dass viele sich fühlen sich nicht betroffen. Also ich glaube, wenn man neben einem Fluss wohnt, dann ist die Betroffenheit, wo man sagt, okay, ich habe es jeden Tag vor der Tür, dass vielleicht auch der Fluss über die Ufer treten kann. Aber gerade in den Starkregenzonen, und da spielt, glaube ich, auch der Klimawandel spielt hier eine entscheidende Rolle. Wir haben veränderte Klimaverhältnisse und diese Starkregenereignisse nehmen massiv zu. Wir sehen das in den Schäden und sie sind auf einmal bei den Starkregen-Gefährdungsklassen, wenn Sie sich das angucken, dass 66% in der Zweierzone und 12 in der Dreierzone sind. Das sind schon mittlere Werte. Starkregen kann wirklich jeden betreffen. Aber die Erfahrung ist nicht da. Jeder sagt, ich wohne hier schon seit, weiß ich nicht, 30 Jahren in dem Haus. Ich hatte noch nie einen Schaden und kann sich das auch gar nicht vorstellen. Und man merkt ja, bei der Flutkatastrophe Bernd waren ja auch ganz, ganz viele Adressen betroffen, die eben überhaupt nicht in der Nähe des Flusses waren, sondern wirklich in der Zürstzone 1 bis 2. Und da ist, glaube ich, einfach das Bewusstsein nicht da, dass auch ein Starkregen eintreffen kann.
Frau Hennecker, wussten Sie vorher, bevor Bernd kam, in welcher Zürstzone Sie lebten?
Nein, nein, aber das wusste ich dann sehr schnell.
Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Also wir haben natürlich dieses CIRS-System und die speisen sich, also sie können das auch bei ihrer Gemeinde erfragen, die Hochwasserzonen. Aber wir sagen wirklich als Versicherungswirtschaft, wir müssen da viel transparenter werden, dass eben dieses Bewusstsein auch da ist und dass sich die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer oder die Mieterinnen und Mieter auch damit auseinandersetzen können, wie sie sich schützen können und auch in welcher Gefährdungszone sie liegen. Deswegen sagen wir immer, wir bräuchten eigentlich wie so eine Art Naturgefahrenportal, ein bundeseinheitliches, wo Sie ganz leicht sich drum kümmern können, wo Sie nachschauen können, Hausnummern genau. Das sind uns die Österreicher sehr, sehr weit vorn. Die haben ein ganz tolles System, wo Sie fast wie so beim Computerspiel dreidimensional Ihre Adresse eingeben. Dann wird Ihr Haus da simuliert, also ob Sie ein eingestöckiges, zweistöckiges Haus, und Sie können wirklich schauen, was passiert, wenn das Wasser 2 Meter hoch ist, Starkregen, welche Straßen sind überflutet, nicht mehr befahrbar. Und ich glaube, diese Transparenz würde uns sehr, sehr helfen, auch den Druck bei den Kommunen und Gemeinden aufrechtzuerhalten, vielleicht noch effizienter in Hochwasserschutz zu investieren, aber auch, wo sie den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern eben auch mit an die Hand geben, wie sie ihre Häuser schützen können. Wir regeln in unserer Bauverordnung die Rauigkeit des Handlaufs bei Treppengeländern. Aber wir haben keine Maßnahmen, wie sie Klimafolgen angepasst bauen und wie sie eben mit Hochwasser umgehen können.
Frau Henniger?
Dazu habe ich noch mal eine Frage. Und zwar haben wir natürlich auch einige Schutzmaßnahmen jetzt baulich auch vorgenommen, was den Versicherer jetzt aber nicht sehr interessiert. Also es ist dann eher die Aussage des Gutachters gewesen, ja nett, dass sie das machen für sich. Aber ich hätte mir es doch auch erhofft, dass man dadurch zum Beispiel auch noch mal eine Beitragssenkung herbeiführen kann.
Also da würde ich in der Tat immer noch mal das Gespräch mit dem Versicherer führen, weil eigentlich, also wie gesagt, die Prämiengestaltung, da kann ich detailliert nichts sagen zu den Einzelnen. Aber natürlich schaut sich der Versicherer schon an, wenn sie eben, wie gesagt, wir hatten vorher das Beispiel mit der Rückstauklappe, natürlich wirkt sich sowas aus. Da würde ich einfach noch mal im Gespräch auch schauen, wie man sich da verbessert, wie man das verbessern kann, weil das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Dieses Präventionsthema ist wirklich der Hebel, für Klimafolgen, mit der Klimakrise umzugehen.
Wenn mich interessiert, wie gefährdet mein Haus ist, was für eine Serviceplattform oder gibt es sogar mehrere, empfehlen Sie?
Ja, also wir haben auch bei uns auf der Seite, wir haben den sogenannten Naturgefahrencheck oder den Hochwassercheck, wo Sie sozusagen Ihre Adresse eingeben können und dann kriegen Sie sozusagen einen Überblick, wie viel Schäden denn an dieser Adresse sind und wie wahrscheinlich beispielsweise ein Hochwasser, in welcher Zone Sie sind. Das ist so eine relativ einfache und sehr niedrigschwelliges Angebot. Sie können bei Ihrer Gemeinde, Ihrer Kommune anfragen. Da kriegen Sie eigentlich auch, müssen Sie auch Auskunft erhalten, in welcher Hochwasserzone Sie sind. Also da gibt es schon verschiedene, oder Sie können auch bei Ihrem Versicherer nachfragen und sagen, in welcher Gefährdungsklasse bin ich denn bei dir? Also da kriegen Sie schon überall Rückmeldungen, aber wie gesagt, eigentlich müssten wir das wirklich vereinen auf eine Plattform, wo wirklich jede sich ganz, ganz leicht informieren kann. Und dann hoffen wir auch, dass einfach auch dieses Bewusstsein stärker wird, wenn man das wirklich auch mal so sieht. Und da gibt es ja technisch ganz, 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 ganz tolle Möglichkeiten heutzutage, wenn ich da das dann visualisiere, wie die Gefährdung aussieht. Und da sind uns unsere Nachbarstaaten Schweiz und Österreich wirklich sehr, sehr weit voraus.
Eine Hörerin aus Hessen ruft an und hat eine Frage zu einer Immobilie in Italien. Hallo.
Ja, guten Tag. Kann man mich hören?
Ja, Sie sind jetzt auf Sendung.
Ja. Gut, vielen Dank, dass ich meine Frage stellen kann und vielen Dank für das Thema überhaupt, das Sie heute anschneiden. Meine Frage ist, gibt es einen deutschen Versicherer für Immobilien im Ausland? Also ganz konkret, ich habe eine Wohnung, also kein Haus, sondern eine Wohnung in Italien und habe bislang keine Wohngebäudeversicherung. Oder vielleicht gleich damit verknüpft die Frage, ist das eine Versicherung, die die Hausgemeinschaft hätte abschließen müssen, was ich an den Rechnungen der Hausverwaltung nicht ersehen kann? Oder bin ich selbst quasi in der Verantwortung und könnte das hier jemand versichern?
Und das ist eine Zweitimmobilie bei Ihnen?
Ja.
Ja, interessante Frage.
Eine Ferienwohnung.
Vielen Dank, Frau Käfer-Rohrbach.
Ja, interessante Frage in der Tat. Also mit Blick auf, wir hatten ja das, ist so ein ähnliches wie sozusagen eine vorige Frage, ja, ob die Wohnung und die Hauseigentümergemeinschaft, also ich glaube, auch in Italien gibt es meines Wissens keine Pflicht, eine Elementarschadenversicherung Wohngebäude in der Wohngebäude abzusichern. Ob es jetzt einen deutschen Versicherer gibt, der in Italien absichert, da müssten Sie wirklich mal am Markt schauen. Da kann ich Ihnen, kann ich jetzt aus dem Bauch raus nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht bei einem internationalen tätigen Versicherer da ein Angebot bekommen könnten. Aber da würde ich schauen, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die Stiftung Warentest das in ihrem aktuellen Heft beleuchtet. Aber da würde ich einfach mal schauen und vielleicht wirklich mal auf Ihren Versicherer zugehen oder vielleicht mal bei einem internationalen Versicherer schauen. Das wäre jetzt so aus dem Bauch raus, aber da kann ich, ob wir da detailliert, ob jeder das macht, glaube ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass Sie im Markt schon was finden dürften.
Vielen Dank. Und jetzt mal wieder eine E-Mail-Frage.
Genau, es gab ganz viele Fragen, was denn letztlich abgedeckt ist. Jörg Schmenkel zum Beispiel fragt zum Thema Grundwasserspiegel. Wenn es aufgrund von Dürre zum Absinken kommt des Grundwasserspiegels und in der Folge dann zu Erdsetzungen und zu Gebäudeschäden, ist dieser Schaden auch versicherbar?
Erdsenkung, das ist mit Blick auf Dürre ein echt großes Problem. Das ist vor allem, haben unsere französischen Kollegen ein großes Problem, weil sie durch die Dürre trocknen die Böden aus, wie der Herr richtig sagte, und dementsprechend haben sie teilweise springen in die Bodenplatten. Das ist, wäre auch im Bereich der Elementarschaden mit drin, weil wir müssen uns mit diesem Thema Dürre, wir sprechen immer von Wasser, aber natürlich müssen wir uns mit dem Dürrethema auch zunehmend beschäftigen.
Erdfall und Erdrutsch gibt es da ja auch noch. Was ist da der Unterschied?
Oh, genau. Also Erdrutsch ist sozusagen, glaube ich, wenn es von oben kommt. Erdfall ist, wenn es unten wegbricht. Es ist aber jetzt sehr, sehr laienhaft.
Wir haben viele Möglichkeiten, ist natürlich auch ein großer Markt. Und ich darf begrüßen unseren Hörer, Herrn Schuster aus Cuxhaven. Vielleicht ist ja auch der Hörer aus Wangerooge noch dabei. Und willkommen in der Sendung und gerne Ihre Anmerkung, Herr Schuster.
Schönen guten Tag. Ich habe die Anmerkung des Vorredners aus Wangerooge gehört, war etwas verwundert und auch über die Kommentare, dass es so etwas nicht gäbe wie eine Sturmflutversicherung. Das möchte ich gerne berichtigen, denn ich habe eine Sturmflutversicherung für das Gebäude und ich habe eine Sturmflutversicherung für das Inventar. Und zwar bei einer deutschen Versicherung. Und es gibt eine Versicherung, die es wirklich versichert, und das Ganze ist bezahlbar. Ich bezahle für unser Einfamilienhaus ca. 900 Euro fürs Gebäude und ca. 500 für das Inventar, inklusive Sturmflutversicherung mit einem gleitenden Neuwert von 30.000 MK, wobei ich jetzt nicht gerade weiß, was MK bedeutet, aber es gibt diese Versicherung.
Das ist ein toller Hinweis, nicht nur für Herrn Werner aus Wangerooge, der da nach Jahre gesucht hat. Vielen Dank, Herr Schuster. Wir sind ja bundesweit und werbefrei, deshalb nennen wir jetzt nicht den Namen der Versicherer, aber ich vermute, man findet es im Netz. Britta Mersch.
Jürgen Hummel fragt noch, wie es aussieht mit Bäumen. Er ist Eigentümer eines Wohnhauses und da stehen Bäume und auch auf dem Nachbargrundstück. Er möchte gerne wissen, ob Schäden durch Umfallen eines Baumes oder Abbrechen von Ästen in der Elementarversicherung abgedeckt sind, also die eigenen Bäume und von Nachbarbäumen.
Also da kann ich was dazu sagen. Die Bäume sind natürlich in ihrer Wohngebäudeversicherung jetzt schon, das hat mit Elementar gar nichts zu tun, mit abgedeckt. Und zwar ihre eigene Wohngebäude. Also auch wenn der Nachbarbaum auf ihr Haus fällt, zahlt ihre Wohngebäudeversicherung.
Und eine Frage jetzt hatten wir gerade ganz kurz, aber wenn wirklich Erdeinbrüche passieren, also zum Beispiel durch Stollen, das passiert wohl immer wieder im Saarland, das berichtet Ursula Kuhn, ist man da irgendwie mitversichert durch Hausrat, durch Wohngebäude oder durch Elementar?
Oder derjenige, der das Bergwerk betrieben hatte.
Da kann ich kurz was zu sagen. Also bei diesen unnatürlichen Erdsenkungen, die sind in der Regel nicht mitversichert. Es müssen natürliche Erdsenkungen sein. Also da würde dann das entsprechende Bergamt oder wie es heißt, würde dann wahrscheinlich unterstützend Hilfe anbieten.
Frau Hennecker, Sie haben auch noch eine Anregung?
Ja, ich habe noch mal eine Frage, und zwar, das ist aber jetzt speziell von mir. Unser Versicherer hat gesagt, dass zum Beispiel eine Heckenbepflanzung, und wir haben ein relativ langes Grundstück, das Wasser, das Schlamm, das war ja alles kontaminiert, und die Hecke ist tatsächlich da, wo das Hochwasser am schlimmsten reinkam, ist total zerstört. Und die haben uns gesagt, dass das nicht versichert sei. Und da bin ich nach wie vor unsicher, ob das eigentlich stimmt, weil man könnte doch eigentlich analog auch das mit den Bäumen schon begründen, dass man das versichert haben kann, oder? Das weiß ich nämlich nicht.
Der Baum ist ja nicht versichert, sondern der Schaden an Ihrem Haus, der durch den Baum entsteht.
Ach so, aber eine Neubepflanzung kann doch auch versichert sein.
Nicht zwingend in der Wohngebäude.
Okay.
Also das weiß ich nicht, da können Sie vielleicht eine eigene Versicherung abschließen, aber der Baum ist, wenn er umfällt, ist sozusagen der Schaden an Ihrem Gebäude versichert.
Sie haben ja im Augenblick, Frau Hennecker, ja auch noch Ärger mit der Terrasse und sogar nicht nur einen Gutachter dran im Augenblick.
Ja, das Problem ist tatsächlich, dass der Gutachter selber, glaube ich, komplett überfordert ist und auch sich 4 Monate nicht gemeldet hat. Und das ist ein Riesenthema, weil wir überhaupt nicht vorankommen. Tatsächlich haben wir die Handwerker, aber wir haben das Problem, dass eben die Gutachter auch verständlicherweise sehr viel zu tun haben. Aber wenn man so gar nichts hört, 4-mal schreibt und da nichts passiert, und dann wird ein anderer Gutachter beauftragt, der jetzt sich um die Terrasse kümmert.
Von Ihnen jetzt?
Der hat tatsächlich der ursprüngliche Gutachter, dem es wohl nicht so gut geht, okay, den neuen geschickt, der kümmert sich um die Terrasse, der ursprüngliche kümmert sich jetzt um die Einfahrt, da haben wir auch seit Februar noch keine Antwort, dann war er noch ein zweites Mal da. Also tatsächlich hängt es bei uns eher am Versicherer als an den Handwerkern. Die haben wir an der Hand, wir hatten schon Termine, die wir alle absagen mussten, weil wir da nicht weiterkommen.
Und dann geleistet wird eigentlich mit Vorkasse oder zahlen Sie erstmal die Handwerker?
Ich glaube, das wird unterschiedlich gemacht. Bei der Versicherung ist es jetzt so, dass die halt, wenn die dann genehmigt sind, die Kostenvoranschläge, dass die eben Geld überweisen, mhm, und man dann immer wieder Nachweise vorlegen muss, was einen wahnsinnigen Aufwand tatsächlich mit sich bringt, weil man muss natürlich alles sammeln, man muss das dann vorlegen, das Geld nachfordern, und diese Prozesse dauern momentan wirklich lang, und es geht hier nicht immer um 1.000 oder 5.000 Euro, das sind schon höhere Beträge, und das ist manchmal sehr frustrierend.
Gibt es da noch einen Tipp, wie man wirklich die beste Versicherung findet? Eine Hörerin oder ein Hörer schreibt, Versicherungsmakler sind in Ihrer Erfahrung daran interessiert, das zu verkaufen, was Ihnen am meisten nützt? Also gibt es da irgendeine Beratung, dass ich wirklich weiß, diese Versicherung ist die beste für mich?
Frau Vollmann?
Ja, da würde ich gerne einhaken. Ich denke, es macht Sinn, sich unabhängig beraten zu lassen, wenn Sie zu Ihrem Versicherungsvertreter gehen. Der arbeitet natürlich für seine eigene Versicherung, ist da entsprechend verpflichtet. Wenn Sie zu einem Versicherungsmakler gehen, der wird Ihnen auch nur aus einem bestimmten Pool an Anbietern Angebote vorschlagen. Der ist also auch nicht wirklich unabhängig. Unabhängige Beratungen würden Sie zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen bekommen oder auch bei unabhängigen, behördlich zugelassenen Versicherungsberatern. Die finden Sie über den Bundesverband der Versicherungsberater. Und eine schöne Marktübersicht bietet natürlich auch mal mit Testberichten die Stiftung Warentest.
Abschließend Frau Käfer-Rohrbach vom GdV, die AGB, wie oft ändern die sich, und ist es immer gut, auf die neuen zu gehen, oder bleibt man manchmal besser auch bei den alten?
Das kommt immer auf den Vertrag an. Also die AGB, die ändern sich nicht alle paar Minuten, um Gottes Willen. Aber in der Tat, also Sie haben gerade im Wohngebäudebereich, haben Sie sehr teilweise auch noch wirklich alte Verträge mit alten AGBs, und da müssen Sie einfach gucken, was für Sie auch am besten ist.
Noch immer keine Pflicht, das eigene Haus gegen Elementarschäden versichern. Das war unser Marktplatz. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagen Henning Hubert und Britta Mersch. Und besonderen Dank an unsere Gäste Anna Vollmann, Versicherungsberaterin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, und Beate Hennecker, Versicherungsfachwirtin und Flutbetroffene aus Euskirchen.